und ich dachte mir, ich stelle mich mal vor, weil nicht alle mich vielleicht kennen. Ich bin 37 Jahre alt und vor 37 Jahren dann eben in Bayern, in Vilsbiburg geboren worden, in Niederbayern. Bin dann aber in Landshut aufgewachsen, der Hauptstadt Niederbayerns, mit dem größten Backsteinturm der Welt, falls das irgendwen interessiert. 135 Meter. Aber das ist gut, weil eigentlich außerhalb Westeuropas gibt es wenig Konkurrenz in Backsteintürmen. Ne? Deswegen können wir uns da ganz gut halten. Genau, ja. Ich habe dort meine Schulzeit verbracht, meinen Zivildienst absolviert und bin dann zum Studium, Theologiestudium nach Bogenhofen gegangen, mit Abstechern nach Erlangen zwischendurch, war dann in Bogenhofen fertig im Jahr 2005, war auch da schon verheiratet, habe meine Frau Judith dort kennengelernt, die auch Theologie studiert hat. Und wir sind dann gemeinsam im Januar 2006 in Andrews angekommen, haben dort beide unseren Master gemacht in Religion, beziehungsweise die Judith in Religious Education, also Religionspädagogik, und kamen dann erstaunlicherweise nach Baden-Württemberg. Wir dachten eigentlich, wir landen in Bayern wieder, wo ich ja herkam, aber die Vorsteher, die machen ja da so ihre Deals, tausche Praktikanten gegen ordinierten Prediger, und so kam ich nach Ostfildern-Nürtingen von 2007 an, waren wir da 5 Jahre. Erst im Bezirk beim Harald Wöhner und dann später im Verband habe ich für Bojan Godina in der Abteilung Gemeindeaufbau und Evangelisation gearbeitet. Und als das dann, diese Arbeit dort zu Ende ging, 2012, Ende des Jahres, habe ich mal bei der Stimme der Hoffnung nachgefragt, weil ich da schon so auf diesem Trip war, dass mich das, wie lese ich die Bibel, wie erkläre ich anderen die Bibel, sehr beschäftigt hat. Und ich dachte mir, das Bibelstudieninstitut hört sich eigentlich an wie ein guter Ort für so jemanden, ja, den Bibelstudium interessiert. Und tatsächlich habe ich dann dort eine Stelle bekommen bei der Stimme der Hoffnung, bin zuständig fürs Bibelstudieninstitut und seit August letzten Jahres leite ich die Abteilung. Wir sind 8, ja nicht alle, aber hauptsächlich 8 Vollzeitprediger, die dort arbeiten und Predigerinnen. Wir haben auch noch 2 Frauen. Als ich kam, hatten wir 3, also das muss ich jetzt wieder für die Frauenquote sorgen, wenn die nächste Einstellung ansteht. Genau, wir haben ungefähr so 3.500 Teilnehmer jedes Jahr, die bei uns die Bibelkurse absolvieren und stehen da auch immer vor der Herausforderung, wie vermitteln wir den Leuten dieses Buch, ja? Und wie erklären wir denen unser Buch, du hast es ja gerade schon so schön gesagt, ja? Die Adventisten und ihr Buch. Und oft ist es ja der Kontakt mit Leuten, die die Bibel noch nicht so kennen, der einen dann vor Fragen stellt, die man eigentlich für selbstverständlich gehalten hat. Bevor ich zu diesen Fragen komme, möchte ich aber noch ein bisschen zurückgehen und euch eine Anekdote erzählen aus der Zeit, als ich hier als Predigerpraktikant im Nachbarbezirk gearbeitet habe. Und zwar war es mal eines Abends, wir waren in einer Jugendstunde und hatten Spiele mitgebracht. Unter anderem ein Spiel, so ein selber gemachtes Bibelspiel, Sabbatspiel, ne? Das so funktioniert, dass es einen Begriff gibt, der den Teilnehmern, es gibt unterschiedliche Gruppen, wir haben die Jugendlichen in Gruppen aufgeteilt und dann gab es einen Begriff und die sollten Assoziationen aus der Bibel nennen. Ja, und für jede Assoziation gab es dann einen Punkt. Also zum Beispiel Sonne als Begriff und dann läuft die Sanduhr und dann müssen sie halt alles, was ihnen einfällt. So Gottes Liebe ist wie die Sonne oder weiß gar nicht, ob das biblisch wäre, müsste man dann nachschauen. Oder die Sonnenuhr des Ahab, ja, die dann stehen bleibt bei Hiskia. Was weiß ich, Schöpfung, Sonne, ja, so hat das Spiel funktioniert. Ja? Oder Samuel, dann sagst du, Richter oder Prophet oder Eli, solche Sachen. Assoziationen zu dem Wort, ja, so hat das Spiel funktioniert. Und wir fangen an mit diesem Spiel, Judith und ich voller Begeisterung so, frisch im Predigtdienst und jetzt machen wir ein tolles biblisches Spiel und wir nennen den ersten Begriff und die Uhr läuft Und es kommen keine Assoziationen irgendwie so, ja. Oder zumindest keine biblischen. Okay, na gut, der war schwer. Nächsten Begriff, ja. Ja, ich glaube, Samuel war sogar. Samuel, ja, wer war denn das? Dann fangen sie an zu rätseln. Wer war Samuel, ja? Kurz gesagt, nach 3 Runden haben wir das Spiel abgebrochen, ja. Weil die Leute einfach nicht Spaß hatten an diesem Spiel und wir auch nicht. Ja, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, das ist eine Momentaufnahme. Die Jugend aus dieser Gemeinde eben hat einen schlechten Tag und so. Kennen die biblischen Geschichten vielleicht nicht so, wie man selber sie kennt. Ist ja okay. Dann kam aber die Zeit, wo ich in den Gemeinden rumgereist bin. Ab 2008 mache ich das ja jetzt schon und sitze da in vielen Sabbatschulen. Und was mir da auffällt, ich habe es heute Vormittag schon erwähnt, oder was mir dann aufgefallen ist, dass da eigentlich man völlig problemlos ohne Bibel durch das Bibelgespräch kommt. Ja. Und da habe ich dann angefangen nachzudenken, also, weil sich das an vielen Orten immer wieder wiederholt hat. Vielleicht habe ich immer gerade diese Gruppen erwischt, ja, aber es war ja nach dem Zufallsprinzip. Man ist in einer Gemeinde, man weiß nicht, man setzt sich irgendwo hin. Dann habe ich mir schon gedacht, was ist da eigentlich los mit uns und unserem Buch? So, ne? In den Gottesdiensten, ja, die Prediger erwähnen es noch in ihren Predigten, aber in den Bibelgesprächen an manchen Stellen spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr. Ja? Und in den Jugendstunden kann man auch nicht mehr mit einem Bibel-Assoziationsspiel punkten. Haben wir ein Problem? Ich dachte mir, naja, das ist wahrscheinlich so ein deutsches Phänomen. Ja? Wir Deutschen haben ja manchmal eh den Ruf, dass wir nicht so ganz ins Schema passen. Bis ich dann ich glaube, das war dann so im Jahr 2010 oder 12, Teil einer Arbeitsgruppe wurde vom Biblical Research Institute. Das ist ja so von der Generalkonferenz die Abteilung, die sich so mit Bibelauslegungsfragen beschäftigt, BRI. Und die haben einen Arbeitskreis gegründet in Andrews, der trifft sich an der Andrews-Universität und nennt sich Sola Scriptura Forschungsgruppe. Ja, und irgendwie bin ich da reingeraten und bin da jetzt also zweimal im Jahr bei dieser Forschungsgruppe und da sind halt außer mir noch 2 Deutsche, die aber nicht mehr in Deutschland wohnen, aber sonst halt Amerikaner, Südamerikaner, ein afrikanischer Bruder ist da drin und in dieser Sola Scriptura Forschungsgruppe wird eigentlich regelmäßig davon gesprochen, dass es in unserer Freikirche eine, auf Englisch heißt es Eclipse of Scripture, ja, also so eine Verfinsterung der Schrift stattfindet. Und das, da reden die eben nicht von Deutschland, sondern da reden die von der ganzen Welt. Ja. Also das wird irgendwie, da sind sich alle einig und ich sitze daneben und denke mir, interessant, wie kann das denn sein? In Afrika, da kommen doch so viele zur Gemeinde und in Südamerika auch und da ist doch alles gut. Und dann höre ich aber in den Gesprächen, dass also in diesen Ländern es wahrscheinlich aus anderen Gründen, da komme ich gleich noch drauf, aber durchaus ähnlich ist wie bei uns. Wenn ich jetzt mal das so konstatiere, dass bei uns vielleicht so die nachkommende Generation nicht mehr so viel mit der Bibel Zeit verbringt und anfangen kann. Ja. Eine Anekdote habe ich vergessen. Ich gehe noch mal kurz zurück. Ich sollte mehr auf mein Skript schauen. Bevor ich zum Rest der Welt komme, zu Deutschland. Ich habe dann nämlich auf vielen Jugendfreizeiten und Jugendstunden den Jugendlichen mal so 3 Fragen gestellt. Nämlich die erste Frage war, wie wichtig ist die Bibel für Adventisten? 1 bis 10. Ja, da waren wir immer bei 9 oder 10. Also waren sich alle einig. Dann die nächste Frage, wie begeistert bist du von der Bibel persönlich? 1 bis 10. Da hat sich das dann so im Mittelfeld eingependelt, ja, so 5, vielleicht noch 6. Und die dritte Frage war, wie viel Zeit verbringst du persönlich mit der Bibel? Ohne Gottesdienst, ohne Jugendstunde, ohne Bibelkreis. So du und dein Buch. Und da pendelt man sich dann so bei 4 bis 5 Minuten pro Tag ein, ja, wobei das statistisch dann durch einige Ausreißer kommt, die irgendwo bei einer Stunde sind. Also das war auch noch so ein Puzzlestück, wo ich mir gedacht habe, das ist ja schon erstaunlich. Die Bibel ist so wichtig, ja. 10 oder 9, die Bibel ist das wichtigste Buch und so, ja. Aber so im Alltag spielt sie zeitlich gesehen auf 24 Stunden keine große Rolle. Das ist kein Vorwurf oder keine Kritik, das ist nur eine Beobachtung. Ja, so Puzzlestücke des Bildes, das ich versuche so zu zeichnen. Und ich dachte halt, na gut, in anderen Ländern, in anderen Regionen der Welt, da geht es richtig ab. Und dann höre ich Geschichten von einem BRI-Mitarbeiter, Biblical Research Institute, der Afrikaner ist, der also sagt, wir taufen viele Leute in Afrika, aber das sind alles keine Adventisten. Also ich zitiere, ja, nicht, dass ihr sagt, der Sven Fockner hat das gesagt. Das kommt von einem, der aus Afrika ist und der jetzt beim Biblical Research arbeitet und der sagt, das sind eigentlich Synkretisten. Und das sind Leute, die vermischen die adventistischen Glaubenspunkte mit ihren animistischen Religionen, ihrem Geisterglauben. Ja. Das heißt, wenn ihr auf ein adventistisches Begräbnis geht in Afrika, Afrika ist ja schon eine Verallgemeinerung, ja. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Mein Freund Simret würde immer protestieren, wenn ich sage Afrika. Also Afrika, das ist 3-mal so groß wie Europa. Wie kannst du das über einen Kamm scheren? Aber dieser Bruder aus Afrika hat es getan und ich schließe mich ihm einfach an. Und er sagt, es kann dir durchaus passieren, ein adventistisches Begräbnis, dass du sehen wirst, wie dort Säure auf den Sarg gespritzt wird, damit die Geister nicht kommen. Ja? Es gibt Unionsgebäude in Afrika, die vor der Einweihung nochmal kurz gereinigt wurden, schamanisch, so, ja? Damit das alles wirklich auch gesegnet ablaufen kann da drin. Dann habe ich schon geschluckt. Ja, aber die Leute sagen, naja, was wir haben ist, wir haben eine starke Betonung auf Mission, Mission, Mission. Ja, und jetzt in einer Woche geht es ja wieder los in San Antonio, wo wir auch hören werden, wie viel Mission wurde denn gemacht. Und dann stehen wir als Europäer immer mit hängenden Schultern da und denken uns, ja, na gut. Aber was wir halt nicht haben, ist wirklich biblische Unterweisung. Wir haben auch von unserer Weltkirchenleitung momentan keine Betonung des Studiums, der Auseinandersetzung, des intellektuellen Forschens mit der Schrift. Und das wirkt sich dann eben aus. An unterschiedlichen Stellen, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich habe den Eindruck, bei uns ist es so, dass wir lieber die Hütte lesen oder Max Lucado oder so, als das Wort Gottes. An anderen Orten der Welt wird halt unsere adventistische Lehre brav abgenickt. Ja? Da gibt es keine Abweichung und da gibt es keine Kritik und da gibt es keine Proteste. Aber das heißt nicht automatisch, musste ich mir sagen lassen, dass man dort mehr sich mit diesem Buch beschäftigen würde. Und das hat mich zu dieser provokanten These, oder vielleicht sollte ich es lieber als Frage formulieren, ja, geführt, haben wir Verständigungsprobleme? Wo steuern wir hin als Freikirche? Weltweit gesehen oder auch hier bei uns? Und die Brüder vom Biblical Research Institute und von der Andrews University sagen, wenn das so weitergeht, in ein paar Jahren haben wir Chaos. Weil dann diese Leute, die eigentlich die Bibel nicht wirklich kennen, zahlenmäßig so groß sind, die werden schon dieses Jahr sehr viel mitzuentscheiden haben auf der Generalkonferenz. Ja. Ich weiß nicht, vor 5 Jahren bei der Generalkonferenz, weil ich gerade dabei bin, war in Adventist World ein Artikel, ich weiß nicht, ob ihr das so wahrgenommen habt, mit den 5 oder 7 Delegierten, die unter 30 waren. Ja. Die kann man also offensichtlich an einer Hand oder an 2 abzählen. Die konnte man also alle interviewen. Das waren so wenig unter 30, dass sie die alle interviewt haben in Adventist World. Und da war eine Frau aus Indien, eigentlich auch spannend, eine Frau aus Indien, so jung als Delegierte, die hat eine Anekdote erzählt, die auch ein bisschen zu diesem Thema passt. Sie hat gesagt, neulich hatten wir Essensausgabe. Denn der Reporter hatte sie gefragt, was wäre denn wichtig in der Adventgemeinde? Wo siehst du Aufgaben für die Zukunft? Und sie hat gesagt, ja, neulich hatten wir Essensausgabe und da kam eine frisch getaufte Schwester vorbei. Und ich hab sie gefragt, Schwester, ich habe deine Geschichte gar nicht mitbekommen. Wie hast du denn Jesus kennengelernt? Und die frisch getaufte Schwester antwortet, wen? Die junge Frau aus Indien hat gesagt, wir brauchen mehr Bibelstudium, mehr Unterweisung. Ja. Also ich war baff, dass das in Adventist World gedruckt wurde. So, ne? Und das ist ja schon brutal. Da werden Leute getauft, bei denen klingelt es nicht, wenn sie Jesus hören. Ja. Was ist mit den Adventisten los und ihrem Buch? Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist oder unsere Aufgabe heute hier, die Probleme der Weltgemeinde zu lösen. Ich wollte das einfach nur mal so ein bisschen öffnen als Horizont, der sich für mich so in den letzten Jahren so entwickelt hat, wo ich vielleicht Dinge, so, die mir nicht so bewusst waren, gesehen habe, die man in Deutschland so nicht wahrnimmt. Ja. Ich möchte aber eigentlich so mehr darüber sprechen oder mich mehr auf die Frage fokussieren, wie kann ich denn für mich dieses Problem lösen? Und vielleicht sagt ihr, na gut, ich habe ja kein Problem, Probleme haben ja immer die anderen. Ja. Dann hört mir einfach zu über mein Problem. Ja. Denn auch ich habe heute Vormittag ja das auch schon erwähnt in der Predigt, auch ich habe manchmal Verständigungsprobleme mit diesem Buch. Ja. Auch ich ertappe mich dabei, dass ich, wenn ich einen Film schaue oder einen Roman lese, dann bin ich voll dabei, dann fieber ich mit, ja. Dann bin ich konzentriert bei der Sache, auch über längere Zeiträume. Und ich achte auf die Details. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie noch kennt von früher, Columbo. Ja? Peter Falk war ja jemand hat mal gesagt, ein zerknittertes Gesicht und ein zerknitterter Mantel. Ja? So war er da unterwegs. Das war so eine Serie, ne, wo es immer auf die Details ankam. Man musste die ganze Zeit gucken. Das war ja ein ganz anderes Modell, als in den Krimi normalerweise ist. Normalerweise wird der Täter gesucht. Bei Columbo wusstest du von Anfang an, wer der Täter ist. Und die Frage war, wie kriegt er ihn? Ja? Wo gibt sich der Täter die Blöße? So, wann kommt der Widerspruch? Ja? Wo er dann immer rausgeht und, eine Sache noch. Ja, und dann kommt irgendwie so eine komische Frage und der Täter ist überrumpelt und dann sagt er eine logische Ungenauigkeit und zack, Columbo hat ihn. Ja. Und da fiebert man mit, da ist man voll dabei, man achtet so drauf. Ja, wo kommt der Schlüssel, wo ist der Punkt, wo auf einmal alles Sinn macht, wo die Argumentationskette plötzlich da ist. Und meistens, obwohl man aufgepasst hat, muss man warten, bis es Columbo einem erklärt am Ende, weil man es nicht gecheckt hat. So, aber dann denkt man sich, aha, ja, genial, genial. Sherlock Holmes ist das Ganze so in Buchform eigentlich. Ne? Da geht es ja auch so ein bisschen um die Details. Also ich merke bei Krimis oder bei solchen Sachen, bei Rätseln, da bin ich voll dabei. Aber wenn ich die Bibel lese, dann fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren. Dann bleibe ich oft auch an der Oberfläche, ja. Und eigentlich denke ich mir, dann ist doch absurd, ja. Ich meine, das ist das inspirierte Wort Gottes. Eigentlich müsste da doch viel mehr drinstecken als in Sherlock Holmes oder Columbo. Warum achte ich nicht auf die Details? Warum lese ich die Bibel nicht mit Neugier? Warum sehe ich die Bibel als langweiliges Buch anstatt als Geheimnis? So ist ja die Überschrift für heute Nachmittag. Lesen mit Neugier, der Text als Geheimnis. Weil ich glaube eigentlich, dass die Bibel Columbo weit übertrifft. Ja. Dass in der Bibel so viel drinsteckt an Botschaft, an Dramatik, an Spannung. Aber ich hatte irgendwie keinen Zugang dazu. Und da möchte ich jetzt mit euch eigentlich so ein bisschen verweilen, weil ich glaube, dass das wichtiger ist, als über die Probleme der Weltkirche zu reden, drüber zu reden, wie kann man dieses Wort Gottes für sich neu entdecken. Und dazu, glaube ich, muss man sich etwas bewusst machen. Und da möchte ich euch kurz mal einen kleinen Videoclip zeigen. Der ist auf Englisch und ich erkläre euch vorher, worum es geht. Manche von euch kennen den vielleicht schon so, die im Internet unterwegs sind. Man sieht zwei Gruppen, Mörder noch nicht abspielen. Machen wir Pause, genau. Super, da steht es auch schon für alle, die Englisch können. Zwei Teams, 5 Leute, Basketballmannschaften. Einen sind weiß angezogen, die anderen sind schwarz angezogen. Und die Aufgabe für den Zuschauer ist, zu zählen, wie oft passen sich die Weißen den Ball zu. How many passes does the team in white make? Es sind nicht 5, sondern 4. Ja? Können wir mal die Lichter vielleicht noch ausmachen, damit man zumindest eine Chance hat, den Ball zu sehen, weil sonst ist das Ganze relativ witzlos. Ich möchte damit was veranschaulichen, was ihr gleich sehen werdet. Also versucht mal mitzuzählen, die 4 Weißen und die 4 Schwarzen, und es geht darum, super. Dankeschön. Wie oft werfen die sich den Ball zu? Also wenn der loswirft, 1, 2, ja. Gut. Wir lassen diesen Teil mal laufen bis zur Lösung und dann drückst du nochmal Pause, okay? Und es geht los. Stopp. Habt ihr was gesehen? 13, 11, 6 Mal, okay. Kannst du weiterlaufen lassen? 13. 13 Pässe, aber habt ihr den tanzenden Bären gesehen? Ja, dann achtet jetzt mal auf den tanzenden Bären. Ist natürlich bei der Helligkeit auch ein bisschen schwierig, aber er kommt jetzt gleich von rechts ins Bild. Da ist er, in der Mitte steht er. Ah, ist schwer zu sehen, ne? Jetzt tanzt er gerade rückwärts wieder aus dem Bild. Genau, danke, machen wir Pause. Es ist einfach, Dinge zu verpassen, nach denen man nicht sucht oder auf die man nicht achtet. Auch wenn ich habe das schon öfter gemacht, auch wenn das Bild gut gewesen wäre, ihr hättet den Bären verpasst. Ja, ich habe es auch verpasst. Der Punkt ist einfach, wann immer du etwas liest, siehst, beobachtest, wenn du nicht weißt, wonach du suchen sollst, dann kannst du es auch nicht sehen, ja. Und so ging es mir lange Zeit eben mit der Bibel. Ich habe die Bibel gelesen und habe viele Dinge verpasst, weil ich gar nicht danach gesucht habe, weil ich gar nicht darauf geachtet habe. Ja? So wie man hier eben den Bären nicht sieht, weil man auf die Pässe achtet. Ja? Das war eine Werbung für, dass man im Verkehr auf Radfahrer achten soll. Weil wenn man nur auf Autos ist, Auto, 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 butsch, ja, nimmt man den Radfahrer mit. Dafür haben sie das ursprünglich konzipiert, aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel für das Lesen der Bibel. Ja. Was meine ich damit? Was habe ich nicht gesehen? Worauf habe ich nicht geachtet? Dazu jetzt eben die zweite Illustration. Schaut euch mal das folgende Bild an. Das ist jetzt nur ein Bild, kein Video. Genau. Könnt ihr erkennen, was das ist? Ein Tuch, ne? So ein Seidentuch, ein bedrucktes, ja, von der Firma Hermes, also wohl ein sehr teures bedrucktes Tuch. Jetzt zeige ich euch noch ein Bild von einem Tuch. Seht ihr einen Unterschied? Ihr dürft jetzt ruhig was sagen. Es ist das gleiche Tuch, ne? Also nicht das identische Tuch, aber es ist auch ein Tuch der Firma Hermes, auch ein Seidentuch. Auch ein sehr edles. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Bildern? Ja, also ich frage nicht, was ist der Unterschied zwischen den beiden Tüchern, sondern was ist der Unterschied zwischen den beiden Bildern? Ja. Richtig, okay. Also hier... Das eine ist übrigens von eBay, das andere ist eine Werbeanzeige. Ja? Also jemand versucht auf eBay das Tuch zu verkaufen und er dokumentiert es, ne? Objektiv, es ist quadratisch, das ist drauf. Beim nächsten weiß man gar nicht, welche Form das hat, man sieht auch nicht gescheit, was drauf ist. Warum machen die so Werbung? Es flattert im Wind, ja. Irreführung, ja. Oder sie wollen eine Botschaft vermitteln. Ob die Botschaft Irreführung ist, kann man dann streiten. Aber was ist denn die Botschaft? Ja. Seht ihr einen Schmetterling? Könnte man, ne? Seht ihr einen Baum? Wächst der bei uns, der Baum? Wo wächst der so? Irgendwo, wo es schön warm ist, oder? Ja, Olivenbaum, genau. Seht ihr eine hübsche junge Frau? Seht ihr auch, ne? Okay. Weil alle reden über das Tuch, ja? Also, wir haben zwei Fotos von einem Tuch, aber die Art und Weise, wie das Tuch inszeniert wird, muss man ja eigentlich sagen, ja, ist ja völlig unterschiedlich und vermittelt eine völlig unterschiedliche Botschaft. Das erste sagt so Tuch, ne, so disch, 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 quadratisch, praktisch gut oder so. Ne. Das zweite, da geht es gar nicht darum, zu zeigen, wie das Tuch ist, sondern da werden ja so Attribute, ne, Natürlichkeit, Schönheit, Weiblichkeit, Ursprünglichkeit vielleicht oder so mediterran, Urlaub, ne? Urlaubsfeeling. So rennt man ja nur im Urlaub rum, wie die, ja. Also die Botschaft ist ja, na, wenn du als Frau dir dieses Tuch kaufst, dann wirst du so schön sein wie ein Schmetterling. Und du wirst dich fühlen, als wärst du in der Toskana oder irgendwo, ja. Und deine ursprüngliche, natürliche Weiblichkeit wird unterstützt oder hervorgehoben durch dieses Tuch. Ja? Das heißt, die Art und Weise, wie etwas gemacht ist, wie dieses Bild gemacht ist, kommuniziert sehr, sehr viel mit. Beide Bilder zeigen ein Tuch, aber sie sagen etwas völlig Unterschiedliches, die Bilder. Ja? Also, und das, glaube ich, ist auch in der Bibel so. Die Art und Weise, wie die Bibel etwas sagt, ist Teil der Botschaft der Bibel. Und darauf, muss ich gestehen, hab ich lange Zeit überhaupt nicht geachtet. Ich habe die Bibel gelesen, als wäre sie irgendwie ein, weiß ich nicht, ein sachlicher Text. Ich hab's, manchmal in den Psalmen wird uns noch bewusst, aha, das sind wohl Lieder und Gedichte. Aber sonst lesen wir das Ding, als wäre das irgendwie ein, keine Ahnung, ein Report von irgendeinem Ausschuss, ein Protokoll oder so, ja. Oder ich zumindest lese es so. Und ich habe nicht darauf geachtet, wie der Autor seinen Text gestaltet hat. Ich habe nicht darauf geachtet, was will er denn eigentlich sagen? Welche Emotionen will er denn hier wecken? Was will er denn mir vermitteln damit? Und so habe ich, glaube ich, im Text viele faszinierende Dinge verpasst, so wie vielleicht wir vorhin den Bären verpasst haben. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, die Bibel mit Neugier lesen, so wie wir Columbo schauen oder Sherlock Holmes lesen, auf die Details achten, darauf zu achten, wie macht denn der Autor was? Ja? Und ich möchte mit euch gleich noch ein Beispiel anschauen, aber vorher muss ich so ein bisschen ins Hebräische reingehen. Ja? Hebräische Denken oder zumindest in die hebräische Sprache oder in die Art und Weise, wie da geschrieben wurde. Die ist nämlich ganz anders, als wir heutzutage ticken. Ja? In der Grundschule lernt man schon ja bei uns, wenn du einen Aufsatz schreibst, sollst du Wiederholungen vermeiden. Ja? Also wenn du im nächsten Satz das gleiche Wort verwendest, ist das ja vielleicht nicht falsch, aber nicht so gut. Guter Stil ist, du findest ein Synonym, ha, ja, und sagst es anders. Das gleiche, aber mit anderen Worten. Beim Hebräer scheint mir, und das ist so vielleicht auch schon aufgefallen, ist es genau andersrum. Ja? Der Hebräer sagt, oh, ein Synonym. Hättest du es nicht mit dem gleichen Wort sagen können? Ja? Musstest du ein anderes verwenden? Also das ist ein ganz anderer Zugang. Wiederholungen sind wirklich anscheinend sehr wichtig. Ja, ja genau. Da verwendet er viel Synonyme für Gesetz. Ja? Aber er wiederholt auch viel. Ein anderes Beispiel, das ihr vielleicht kennt, ist, als Jesus drüber redet, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja? An der Stelle, da wiederholt er ganz genau, was die gemacht haben. Ja? Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mich gespeist. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich gesucht. Ich war besucht, ich war nackt und so weiter. Ja? Sagt er ihnen so. Und dann sagen die, die zu seiner Rechten stehen, Herr, wann haben wir das gemacht? Nein, sagen sie nicht. Sie sagen, Herr, wann warst du hungrig und wir haben dich gespeist? Wann warst du durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann warst du im Gefängnis? Wann warst du, ja? Sie wiederholen das alles. Und er sagt, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Dann sagt er zu den anderen, ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war hungrig, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ja? Und dann sagen die, Herr, wann? Und dann wiederholt sich, die wiederholen nicht mehr ganz alles. Ich glaube, das war selbst für die Hebräer zu viel. Aber sie wiederholen es nochmal, ja. Und als deutscher Leser im 21. Jahrhundert denkst du, ich habe es schon verstanden, ja. So. Oder noch schlimmer ist die Geschichte bei der Einweihung, wo jeder Stamm Gaben bringt zum Tempel, Opfergaben, ja. Und die bringen alle das Gleiche, exakt. Aber es wird für jeden Stamm einzeln aufgelistet, ja. Und du denkst so, das ist nicht wahr. Und dann kommt der nächste Stamm. 12-mal genau die identischen Gaben und sie werden alle aufgelistet. Das ist also, was da schon Bäume sterben mussten, ja, für das Papier, um das zu drucken. Ja. Aber also, Wiederholungen sind sehr zentral. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir wirklich auf Wiederholungen achten. Das sind die tanzenden Bären oder da steppt der Bär bei den Wiederholungen, ja, in der Bibel. Und durch Wiederholungen lenken Autoren auch unsere Aufmerksamkeit auf die wichtigen Dinge. Ja. Genau, also ich nenne euch mal ein Beispiel, ohne es zu lesen, weil immer wenn man das Beispiel liest, dann kriegen alle die Krise. Da geht es nämlich um die Geschichte in Richter 19. Wer sich Notizen macht, kann sich alles aufschreiben. Ja. Richter 19 ist die Sache mit dem Mann, dem seine Frau wegrennt und er holt sie zurück. Und auf dem Rückweg kommen sie in diese Stadt, ja, Gibea. Und ein Mann nimmt sie auf und holt sie ins Haus. Und dann kommen die Leute der Stadt und umringen das Haus und sagen, gib uns den Fremden heraus, dass wir mit ihm schlafen können. Und dann gibt er seine Frau heraus. Und am nächsten Morgen liegt sie tot auf der Schwelle und was macht er? Er zerteilt sie in 12 Stücke und verschickt sie. Naja. Aber das Interessante ist ja wieder die Wiederholung, die der Autor einbaut. Ja? Also so abscheulich und furchtbar die Geschichte ist, warum steht denn die da? Warum schreibt der Autor von Richter das auf? Was will er damit sagen? Ja? Jetzt schlag es vielleicht doch mal auf, jetzt bin ich schon dort. Jetzt sind wir schon in Richter 19. Dann lesen wir doch noch mal kurz, damit ihr versteht, was ich meine. Mit Wiederholungen kommunizieren die Autoren. Also wie etwas geschrieben ist, das ist Teil der biblischen Botschaft. Das ist wie bei dem Bild. Wie das Tuch fotografiert ist, ist Teil der Aussage des Bildes. Ja? Man kann die gleiche Sache unterschiedlich formulieren. Und hier jetzt in Richter 19, ja, da ist es so, sie kommen in diese Stadt, sie gehen durchs Tor, sie suchen eine Bleibe, sie sind fremd in dieser Stadt. Ja? Und da sieht dieser Mann, der im Tor sitzt, nicht im Tor, am Platz der Stadt, und er lädt sie ein, mit zu sich zu kommen. Vers 22 steige ich ein. Als sie nun ihr Herz guter Dinge sein ließen, siehe, da umringten die Männer der Stadt, ruchlose Männer das Haus, trommelten gegen die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, führe den Mann, der in deinem Haus gekommen ist, heraus, wir wollen ihn erkennen. Da ging der Mann des Hauses zu ihnen hinaus und sagte, nicht doch, meine Brüder, tut nichts Übles, nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, dürft ihr solch eine Schandtat nicht begehen. Siehe, meine Tochter, die noch Jungfrau ist und seine Nebenfrau, sie will ich herausbringen. Ihnen tut Gewalt an und macht mit ihnen was Gutes in euren Augen, aber an diesem Mann dürft ihr so eine schwere Schandtat nicht begehen. So. Ja, also so schildert uns das der Autor. Und er hätte das auch ganz anders schildern können. Er hätte wesentlich mehr Details einbauen können, wesentlich weniger Details. Er hätte den Bericht nicht verfälschen müssen, er hätte es nur anders machen können. Er hätte sagen können, und in der Nacht kamen die Männer und es war ganz schlimm und was weiß ich. Also er hätte andere Formulierungen wählen können. Aber er schreibt es so. Und die Frage ist, ja genau, es ist ein Tatsachenbericht, aber wenn ihr mal unterschiedliche Berichte über die gleiche Tatsache lest, dann werdet ihr sehen, man kann ganz unterschiedlich die Texte, die Tatsachen wiedergeben. Ja? Man muss nicht ins Detail gehen, man kann noch viel mehr ins Detail gehen, man kann noch die Tür beschreiben oder die Männer beim Namen nennen, was auch immer. Ja? Er macht es so, wie er es macht. Warum? Erinnert euch das an etwas? Genau. Ja. Also es ist fast wörtlich. Ihr könnt dann, das ist Genesis 19, 1. Mose 19, wenn ihr es nachlesen wollt. Ja. Also jedem Leser, der die Bibel von vorne lesend durchmacht, dem muss an der Stelle das auffallen. Er macht es so deutlich, also heute würde es wahrscheinlich eine Plagiatswebseite geben, wo wir ihn anklagen würden und sagen, der hat doch abgeschrieben. Ja? Der macht hier keine Fußnote, aber er zitiert es eigentlich fast wörtlich. Ja? Und ich glaube, es ist eben kein Zufall. Es ist seine Art zu sagen, Leute, was hier läuft in Israel, ist im Prinzip genauso schlimm wie Sodom und Gomorra waren. Ja? Also eigentlich finde ich, durch diese Schilderung meldet sich der Autor zu Wort und bewertet das Geschehen. Ja? Also wir können nicht sagen, mei, das war dem wohl egal, was er hier aufgeschrieben hat oder das fand er gut. Nein, nein, nein. Er macht sehr deutlich, das ist Sodom und Gomorra, was hier läuft. Und er berichtet uns sogar noch eine kleine Episode, die hätte er einfach weglassen können, ja. Aber er berichtet sie uns vorher in Vers 11. Sie waren bei Jebus, das ist keine israelitische Stadt, und der Tag war sehr gesunken. Also jetzt bin ich in Richter 19, Vers 11. Da sagte der Knecht zu seinem Herrn, komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und darin übernachten. Sein Herr aber sagte, wir wollen nicht in einer Stadt von Fremden einkehren, die nicht von den Söhnen Israels ist, sondern wir wollen nach Gibea hinübergehen. Ja. Das schreibt uns extra rein, um das nochmal deutlich zu machen. Die entscheiden sich bewusst für eine Stadt der Israeliten, des Volkes Gottes, und sie landen in Sodom und Gomorra. Ja? Hab ich den Falschen vorgelesen? Genau, ja, Jerusalem hat ja erst David erobert, ne? Also Jerusalem war zu der Zeit noch keine israelitische Stadt. Ja, also das ist noch etwas früher hier, die Zeit der Richter. Gibt es noch keine Könige? Genau. Also das, was ich damit zeigen wollte oder sagen wollte, ist, wie die Autoren etwas formulieren, ja, wie sie Details hinzufügen oder weglassen, was sie wiederholen. Ja, das war jetzt eine Wiederholung, die eher so inhaltlicher Natur ist, aber auch Wörter, die sie wiederholen. Ja. Dadurch kommunizieren sie mit uns als Lesern. Und das ist etwas, was ich in der Vergangenheit oft vernachlässigt habe, was ich oft übersehen habe, weil ich nicht wusste, dass es sich lohnt, auf so etwas zu achten. Genau. Jetzt würde ich gerne mit euch... Ich würde gerne mit euch nochmal einen Text anschauen und euch die Zeit geben, mal selber zu gucken, ob ihr etwas entdeckt. Ja? Und wenn ihr wollt, habe ich euch den Text sogar ausgedruckt, damit ihr malen könnt. Man will ja seine Bibel nicht unbedingt verunstalten, aber hier könnt ihr echt anstreichen. Ja? Gebt mal die Texte rum. Vielleicht geht das so ganz kurz. Danke dir. Es ist die Geschichte von David und Bathseba. Ja? Ist eigentlich eine ziemlich peinliche Geschichte für David, der große König, der Mann nach dem Herzen Gottes. Hier haut er mal so richtig daneben. Für uns ist es vielleicht tröstlich, das zu sehen, dass auch ein David Fehler hatte. Meine Frage ist aber, was wollte denn der Autor? Nee, das ist was anderes, sorry. Es müssten aber genug Zettel sein. Meine Frage ist, was wollte uns denn der Autor sagen? Warum hat er diese Geschichte von David aufgeschrieben? Wollte er uns beruhigen? Wollte sagen, schau, sogar David lag falsch? Oder was wollte er? Wollte er uns warnen vor den Gefahren des Ehebruchs? Wollte er uns warnen vor den Gefahren von Nacktbaden auf dem Dach? Ja? Also was bezweckt der Autor mit diesem Buch, mit diesem Text? Der Autor des Buches mit diesem Text. Und ich glaube, dass uns der Autor einen Hinweis gibt. Und ich würde mir jetzt gern 5 Minuten Zeit nehmen. Ich glaube, dann haben wir noch vor der Pause genug Zeit, um uns ein bisschen drüber auszutauschen. Und euch einladen, lest euch das mal durch. Ich habe die Elberfelder leicht bearbeitet, denn das meiner Ansicht nach das Schlüsselwort wurde an manchen Stellen wieder durch ein Synonym ersetzt. Und ich habe alle Synonyme raus und habe das richtig schön wiederholt gemacht hier, was die Elberfelder normalerweise eh macht. Die Elberfelder ist eigentlich sehr treu. Während die modernen Übersetzungen natürlich versuchen, das sprachlich schön zu machen, ist die Elberfelder da oft dann gnadenlos und gibt euch die Wiederholung wieder. Aber lest euch das mal durch mit einem Stift in der Hand und streicht euch mal an, also und braucht ihr nicht anstreichen, ja, und ich oder so, oder ja, aber so Dinge, die sich wiederholen, was immer wieder kommt, vielleicht fällt euch was auf. Mal gucken. Das ist jetzt natürlich fies, weil ihr nicht viel Zeit hattet. Aber vielleicht zusammen, wenn wir so zusammentragen, ist euch was aufgefallen, was wiederholt wird? Es gibt ja es gibt mehrere Sachen, die in diesem Text immer wieder vorkommen. Aber wir können ja mal gucken, was wir so zusammentragen können. Ja. Okay. Also senden, ersandte, ja. Das kommt sehr häufig vor. Genau. Also, ja. Oh. Spannend, ja. 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 Ja, okay. Genau. Da habt ihr auch schon so ein bisschen diese hebräische Grammatik, ja, wo eigentlich jeder Satz dann mit und anfängt. Das ist diese Verbform, ne? Und es geschah. Und er sandte. Und dann manchmal, die Deutschen machen dann schon, da sandte David und die Frau wurde schwanger. Und David sandte. Also so, ja. Andere Sachen, die noch aufgefallen sind? Ja? Genau. Und da wiederholt sich dieses, ne, geh hinab in dein Haus, in sein Haus und so, ja. Uriah der Hittite ist übrigens auch so eine Wiederholung, ne? Wolltest du sagen, ja? Uriah der Hittite, so, okay, wir wissen es, er ist Hittite, ja. Warum wird es so oft wiederholt? Ja. Joachim? Okay, ja. Das ist spannend, ne? Wenn die Könige ins Feld ziehen, David aber blieb in Jerusalem. Ja? Okay. Gut, spannend. Das übersehe ich noch jemanden? Ja. 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 Das stimmt. Wo man sich auch denkt, so, also ja, es ist sehr, sehr ausführlich wiedergegeben. Ja. Also ich finde, da steckt eine Reihe spannender Fragen drin. So, ne? Was will der Autor da sagen? Warum reibt er uns so Sachen unter die Nase? Das Wort, das für mich die ganze Erzählung aber so strukturiert eigentlich, ist das Wort senden. Ja? Wenn ihr euch das mal anschaut oder das mal anstreicht, dann werdet ihr sehen, dass der ganze Text sich eigentlich damit erzählen lässt. Alles, was passiert, passiert mit Senden. Ja? David sendet erstmal die Leute ins Feld, obwohl eigentlich die Zeit ist, wenn die Könige ins Feld ziehen. Aber er sendet und bleibt in Jerusalem. Genau, hier. Genau, das, jetzt seht ihr wahrscheinlich nicht alles, aber so in Gelb seht ihr hier das Senden. Ne? Dann, okay, also, David sendet die Leute ins Feld. Dann sendet er und erkundigt sich nach Bathseba. Dann sendet er und lässt sich Bathseba holen. Und dann ist für ihn die Sache eigentlich abgeschlossen. Doch dann sendet Bathseba und sagt, ich bin schwanger. Also muss David wieder aktiv werden. Dann sendet er hin zu Joab und sagt, sende mir Uriah. Und Joab sendet Uriah. Ne? Und dann kommt dieser Versuch, ihn da irgendwie in das Haus seiner Frau zu schleusen. Der geht nicht. Vers 12 sagt er dann, komm, bleib noch eine Nacht hier, morgen werde ich dich senden. Zweite Nacht, er geht immer noch nicht ins Haus. Am nächsten Morgen, Vers 14, schreibt er einen Brief und sendet ihn durch Uriah. Dann setzt Joab den Brief um, Vers 18, da sendet Joab und sagt David, das ist passiert. Vers 22, und der Bote berichtet alles, was Joab ihm gesandt hatte, wozu Joab ihn gesandt hatte. Genau, und dann ist es sozusagen, Uriah ist erledigt, David sendet ein letztes Mal, um Bathseba zu holen. Also von Anfang bis Ende wird die Geschichte gegliedert durch dieses Wort senden, bis dann sozusagen, also David denkt wahrscheinlich jetzt zum zweiten Mal, jetzt ist alles erledigt, aber es ist noch nicht vorbei mit dem Senden, ja, denn jetzt kommt der Herr und sendet seinen Propheten. Und danach ist Schluss mit Senden. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ach, wenn ich das Buch Samuel, 2. Samuel lese, dann wird da immer so viel gesendet. Nein, das beginnt ein bisschen in Kapitel 10, ist ganz massiv hier in Kapitel 12 und dann ist es wieder vorbei. Also das war wirklich eine bewusste Wahl des Autors. Ja? Der hat das nicht aus Versehen gemacht, sondern der hat es ganz bewusst so geschrieben. Das ist wie bei Columbo, das Detail. Was möchte er uns sagen? Ja, warum ist die ganze Geschichte nicht mit Sagen und er sagte das? Könnte man ja auch machen. Ja, du könntest sagen, und er sagte das. Nein, es wird gesendet. Ja? Und ich finde, da passt dieser Unterschied zwischen König und Knecht ganz gut dazu. Denn senden können nur die Mächtigen. Ja? David und Joab. Und an der einen Stelle hat Bathseba auch noch was zu senden, ja, als sie plötzlich schwanger ist. Da spielt sie auch eine Rolle auf einmal. Vorher wird sie nur rumgeschoben. Jetzt sendet auch Bathseba. Aber ansonsten senden hier nur der König und seine Militärleute. Und am Ende natürlich Gott. Und ich glaube, das ist kein Zufall, sondern das will uns etwas sagen. Ja. Ich glaube, die Botschaft dieser Geschichte ist nicht so sehr, Vorsicht, bitte kein Ehebruch oder bitte nicht nackt baden auf dem Dach, sondern ich glaube, die Botschaft ist, pass auf, wie du in deinem Einflussbereich mit deinem Einfluss umgehst. Ich meine, wir sind keine Könige, wir haben vielleicht nicht so viel Macht wie ein David, aber wir alle üben Macht aus, im Kleinen oder im Mittleren, ja, wahrscheinlich nicht so sehr im Großen. Sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Familie, sei es unseren Kindern gegenüber. Und die Geschichte kontrastiert eigentlich das Senden Davids mit dem Senden Gottes. Ja? Denn Gott sendet am Ende ja nicht, um dem David eine reinzuhauen und zu sagen, jetzt aber Schluss mit dir und weg und so, sondern er sendet eigentlich, um David zu retten. Ja? Während David hier eigentlich durch sein Senden nur Unheil und Zerstörung bringt, ist Gott ein Gott, der sendet, um David wieder auf den richtigen Weg zu bringen, um ihn zu erlösen. Und ich glaube, die Geschichte stellt uns diese Frage, wenn wir auf diese Details achten, ja, wenn wir das sehen, wie der Autor das geschrieben hat. Wie gehst du mit dem Einfluss um, den Gott dir anvertraut hat? Setzt du ihn ein, damit Menschen gerettet werden? Oder setzt du ihn hauptsächlich ein für dich, für deine Bedürfnisse? Und obwohl die Folgen dann wahrscheinlich nicht so dramatisch sind wie bei David oder so schrecklich, bringt es doch ganz oft Unheil oder Leid oder Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Beispiel nachvollziehen könnt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, den Text so zu lesen, ging es mir oft, dass ich gedacht habe, komm, das saugt er sich jetzt aber aus den Fingern, oder? Ich habe versucht, Beispiele zu finden. Ansonsten lade ich euch einfach ein, habt Geduld. Ja? Und beginnt mal auf solche Details zu achten. Wir haben ja nachher nochmal eine Einheit, wo wir was anderes bisschen anschauen wollen, aber von der gleichen Blickrichtung im Prinzip an den Text herangehen wollen. Und dann werdet ihr sehen, dass da ganz viel drinsteckt und dass man auch schwierige Texte oft verstehen oder erklären kann, indem man auf die Details im Text achtet und den Text mit Neugier liest. Denn ich glaube, der biblische Text ist ein Geheimnis, egal wie lange ihr ihn schon kennt. Und es steckt noch so viel drin, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Genau. Bis hierher mal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.